Volkmar Fischer hat sich im Vorfeld dieser Premiere mit dem Tenor Jonas Kaufmann unterhalten, der heute Abend den Don José singt, oder Don José, wie der Herr Sergeant auf Französisch heißt.
Herr Kaufmann, bevor wir über Bizets Carmen sprechen und die Partie des Don José, beschreiben Sie uns doch Ihr Verhältnis zu Italien, zu Mailand, zur Scala. Man muss sich ja wohl ernsthaft Sorgen machen um die Zukunft der Oper im Land Ihrer Herkunft, oder?
Ja, das denke ich schon. Das hört sich jetzt sehr schockierend an, wenn Sie das so auf den Punkt formulieren, aber letztlich ist es nichts anderes als das, was ich schon lange und oft gesagt habe. Natürlich, mein Verhältnis zu Italien ist prinzipiell ein sehr emotionales, das ist keine Frage. Ich bin als Kind sehr viel in Italien gewesen. Meine Eltern liebten das Land, Gott sei Dank, weil ich dadurch sehr oft, zweimal, manchmal dreimal im Jahr dort war und auch die Sprache als Kind gut gelernt habe. Das hilft mir heute sehr viel. Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch sehr die Mentalität kennengelernt, die auf der einen Seite sehr im Urlaub sicherlich sehr entspannend ist, aber einer, der da mal versucht, ein Haus zu bauen, kann wahrscheinlich ein anderes Lied davon singen. Und nicht anders ist das natürlich auch, wenn man ein Haus verwalten muss und eine entsprechende Organisation aufbauen muss. Ich will jetzt nicht La Scala speziell in den Fokus rücken, ganz im Gegenteil. Leider, muss man sagen, ist mittlerweile die La Scala fast das einzige Opernhaus in Italien, was noch wirklich ernsthafte internationale Qualität bringt. Die meisten anderen Sachen, ob das jetzt Torino ist, ob das Rom ist, ob das Napoli, San Carlo ist oder Palermo, ein wunderschönes, vor einigen Jahren neu aufgebautes Theater, aber auch die bisherigen standhaften kleineren in Genua, in Bologna, alle Theater haben massive Schwierigkeiten, nicht zuletzt deshalb, weil die jüngste Regierung dort die Kulturhaushalte um 30% gekürzt hat. Da kann man keine großen Sprünge mehr machen. Jedes Haus musste auch die Scala-Abstriche machen, musste ganze Produktionen streichen. Und dadurch ist Italien zu einer so unsicheren Bank geworden, dass sich viele Sänger überlegen, wenn sie denn überhaupt rechtzeitig einen Vertrag angeboten bekommen haben, was nicht ganz einfach ist. Die meisten Opernhäuser kommen in Italien in die Gänge, wenn alle anderen ihre Saison schon längst abgeschlossen haben. Dann fragt man sich, ob es überhaupt das Papier wert ist, auf dem man den Vertrag unterschreibt, weil jederzeit, teilweise gerade neulich hat mir ein Kollege wieder erzählt, 14 Tage vor Probenbeginn bekommt er den Anruf, Produktion muss leider ausfallen, dann sieht man kein Geld, kein gar nichts. Das ist einfach Pech. Und auch wenn wir diese Kunst sehr lieben, so leben wir auch davon. Und zu oft kann man sich das einfach nicht leisten, dass man dann plötzlich wochenlang, ich muss ehrlich sagen, mir würde es manchmal direkt freuen, wenn ich dann so unverhofft zu 2-3 Wochen Urlaub komme. Aber generell geht das natürlich nicht. Und auf dieser Basis, die eigentlich schon seit 20 Jahren solche Probleme bereitet, ist das ein großes Chaos in Italien. Und ich gehe noch weiter. Es geht natürlich auch um den Nachwuchs. Wo sind denn die großen italienischen Stimmen der heutigen Nachwuchsgeneration? Die gibt es praktisch nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber Italien, ein Land, in dem ja sozusagen Opernsänger en masse produziert wurden, ist zurückgedrängt worden unter ferner Liefen. Das ist unglaublich.
Das war doch zu der Zeit noch anders, als Sie in Mailand bei Giorgio Strehla debütiert haben, in Così fan tutte.
Naja, das war in diesem Theater. Der Giorgio Strehla hat in den 50er Jahren ein sehr berühmtes Prosa-Theater aufgebaut, das Piccolo Teatro aus einem ehemaligen Kino. Und er hat sich dann Anfang der 90er Jahre schon mit der La Scala zerstritten, weil er, ich glaube, die etwas heftige Forderung von 9 Wochen Probenzeit ohne irgendwelche Absenzen gefordert hat. Und die haben dann gesagt, nein, also unsere Künstler machen das alle nicht mit. Dann kam er auf die Idee, ich kann auch selber Oper machen und hat viele Jahre Geld gesammelt und dann ein Theater gegründet, in dem man Schauspiel und Oper spielen kann. Und das wurde dann mit dieser Così fan tutte eröffnet. Aber das war eine sehr straff durchorganisierte Geschichte, aber nur deshalb, weil dieser Mann, Giorgio Strehla, ich glaube nach wie vor einer der begnadetsten Opernregisseure aller Zeiten, unglaublich emotional, also der hatte immer ein Feuer, ein Leuchten in den Augen, der konnte sich wie ein junger Mann auf dem Boden wälzen und Sachen machen, wo man gesagt hat, das gibt's gar nicht, mit seinen damals leider danach kurz verstorben 78 Jahren oder 76. Aber das war ein Tyrann, das muss man einfach ganz klar sagen. Der kam rein, schrie alle zusammen, benutzte sämtliche Schimpfwörter, die das italienische Vokabular hergibt, und alle standen stramm und zitterten vor seiner Macht. Und alle haben trotzdem ihn geliebt und das Beste getan, weil es einfach jemand war, der so außergewöhnlich war, dass man ihm alles verziehen hat. In dem Moment, wo er verstarb, brach das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Es war wie eine kopflose Armee. Die wussten nicht mehr, was sie entscheiden sollten. Und letztlich ist das, ich meine, ich will auch diese jetzt nicht verunglimpfen, aber das ist im Sande verlaufen. Natürlich gibt's das Theater noch. Natürlich versuchen sie immer noch, von diesem Ruhm zu zehren. Aber mit dem damaligen Status in keiner Weise vergleichbar. Das sind einfach Einzelerscheinungen.
Und welche Erinnerungen haben Sie konkret an Ihre erste Berührung mit der Scala?
In La Scala, mein Gott, meine erste Berührung. Ich habe dort vorgesungen, dem Riccardo Muti, und fand das schrecklich, wie jeder Sänger jedes Vorsingen schrecklich findet. Also ich weiß noch genau, das war irgendwie ich glaube, Sie haben gerade in der Zeit den Ring geprobt und in der Pause haben sie mal schnell ein Vorsingen gemacht, und weil die anderen Kollegen alle abgesagt hatten, war ich der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und deshalb fanden sie das wirklich nicht nötig, dass sie jetzt für einen Sänger auch noch ein Klavier auf die Bühne stellen, und haben das in dem ja sehr üppig besetzten Orchestergraben ganz hinten an die Wand gestellt, weil ja kein Platz war. Dementsprechend habe ich praktisch nichts gehört von der Musik, die der Pianist da versucht hat, mir vorzugeben. Und der Riccardo Muti hat mir dann Intonationsprobleme vorgeworfen, und ich hatte nicht die Chuzpe, damals zu sagen, wissen Sie was, wenn Sie ein vernünftiges Vorsingen machen würden, wo das Klavier auf der Bühne steht, wo man auch hört, um was es hier geht, dann hätte ich auch keine Intonationsprobleme gehabt. Selbstverständlich habe ich damals nur stumm genickt und mich sehr entschuldigt. Ich bin trotzdem für Giacchino in Fidelio engagiert worden. Das war überhaupt sehr witzig. Er sagte, ich soll die Arie des Giacchino vorsingen. Und ich habe gesagt, also meines Wissens gibt's da nichts, was ich vorsingen könnte. Ja, dann soll ich ihm wenigstens Lortsing vorsingen. Und da musste ich ihm auch sagen, also ich habe während des Studiums einmal, glaube ich, aus dem Waffenschmied eine Arie gesungen, aber sowas habe ich wirklich nicht mitgebracht. Er musste sich dann doch mit irgendwelchen normalen Standards wie Tamino und Alfredo und so weiter begnügen und daraus ableiten, wie ich wohl ein Giacchino singe.
Nun steht für Sie ja jetzt der Don José auf dem Programm und damit eine Partie, die Sie sehr gut kennen, die Sie in Zürich gesungen haben, in London, die demnächst auch in München in Ihrem Terminkalender steht, im nächsten Frühjahr. Wie ordnen Sie den Don José ein in Ihr Repertoire? Fordert der nicht gemeinerweise zunächst einen lyrischen Tenor im Duett mit Michaela im ersten Akt und später dann einen dramatischen Tenor am Schluss in der Auseinandersetzung mit Carmen? Wie bringt man das zusammen?
Da haben Sie ganz recht, aber da steht der José nicht alleine. Das ist eine typische Art der französischen Oper. Da gibt es viele Varianten. Da gibt es den Faust, der am Ende auch plötzlich sehr heroisch herauskommen muss. Es gibt Damnation de Faust von Berlioz. Ganz klassisch, wie Sie gesagt haben, ein lyrischer Tenor, ein französischer Tenor, der dieses sogenannte voix mix, also diese ganz leichte, kopfige Höhe braucht und der dann am Schluss fast zum Heldenbariton mutiert in seiner letzten Arie. Manon Massenet beispielsweise genauso. Auch da ganz viele verschiedene Stimmtypen, die sich der Franzose vorgestellt hat. Aber das liegt mir sehr, muss ich sagen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Warum? Ich glaube, die französischen Komponisten sind weniger von dem Stimmtyp ausgegangen, den sie jetzt dafür vorgesehen haben, als vielmehr von der Emotion. Wenn also ein sehr inniger Moment ist, dann muss das auch sehr innig und sehr weich und sehr lyrisch gesungen werden. Wenn das Chaos über einen hereinbricht, wenn der Wahnsinn einen fast ergreift, dann ist eben der Heldentenor oder wie auch immer man das nennen mag, gefragt. Dann geht es einfach ans Eingemachte. Und das ist ja auch richtig. Das ist ja bei uns im wirklichen Leben nicht anders. Auch wir bleiben ja nicht allzeit in der gleichen besonnenen oder hektischen Art, sondern verändern, je nachdem, wie uns das Leben in die Kurve schmeißt, uns auch dementsprechend. Insofern finde ich das ganz richtig, wenn man das kann und wenn man das technisch hinbekommt, ohne dabei sich zu sehr verstellen, verbiegen und seine Stimme wehtun zu müssen, dann ist das natürlich besonders schön.
Welche Anforderungen stellt denn bei Licht betrachtet die berühmte Blumenarie im zweiten Akt? Ist das hohe B am Schluss ein Problem für das Nervenkostüm?
Ja, also ich habe da auch bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt, Gott sei Dank. Hoffe auch nicht, dass das mit dem Alter dann irgendwann noch einsetzt. Ich glaube nach wie vor, dass dieses B ein sehr leises B sein muss. Das ist ja auch so notiert. Aber eben keine sogenannte Kopfstimme. Das gibt dann immer wieder diese, auch unter Expertenstreitigkeiten, was ist jetzt Kopfstimme, was nicht. Für meinem Fachwissen nach ist eine Kopfstimme eine sogenannte isolierte Stimme. Das heißt, es ist so viel Randschwingung, um das so technisch zu sagen, dass man die Stimme nicht mehr aufmachen kann. Also man kann nicht mehr weg davon. Man hat den Ton und man hat ihn so leise, aber wenn jetzt einer sagen würde, jetzt mach mal ein Crescendo, mach mal auf, das geht nicht. Wohingegen eine sogenannte Voix Mix, also eine gemischte, weiche, leichte Stimme, etwas ist, was immer noch die normale Stimmfunktion bedeutet und dementsprechend ich auch manchmal mache, einfach aus Spaß, eben so einen hohen Ton sehr weich, sehr piano ansetze und ihn dann zum Forte aufmache und wieder zurückführe, weil es möglich ist. Das kann man aber nur machen, wenn es wirklich Sinn macht. Also ich würde es nie tun, einfach nur um zu zeigen, guck mal, das kann ich. Es gibt berühmte Beispiele, die das ganz, ganz toll machen, solche Sachen, und das auch wunderbar in die Interpretation einbauen. Zum Beispiel Edita Grubauer ist da, glaube ich, unerreicht, was die vielen Crescendi und Decrescendi betrifft, aber es muss einfach auch Sinn machen. Es kann nicht nur eine Zirkusnummer sein und ich glaube, an der Stelle macht es keinen Sinn. Ganz einfach, der José ist so zerrüttet und kaputt von dieser Carmen auf der einen Seite, die ihn auflaufen lässt, und von den Gefühlen dieser Liebe, dieser erotischen Liebe, die er da plötzlich empfindet, etwas ganz Neues, was er gar nicht kannte, was ihm vorher nur als platonische Liebe zu seiner Mutter, zu seiner Micaela bekannt war, die er ja schon vom Sandkasten her kennt. Und dieses Gefühl ist nicht nur sehr ungewöhnlich und sehr beherrschend, es ist auch etwas, was er nicht kontrollieren kann. Und das macht ihm furchtbar Angst. Nun steht er da und diese Frau lässt ihn immer und immer wieder auflaufen. Und letztlich tut er das, was ein Mann gar nicht gerne tut. Er redet über seine Gefühle. Und er kehrt sozusagen das Innerste zu Äußersten und macht sich verletzlich. Und das macht er in dieser Arie, indem er das alles erklärt, durch welche Phasen er gegangen ist und was er alles gelitten hat und was er alles versucht hat, um davon loszukommen. Und die Quintessenz des Ganzen ist eben, ich liebe dich, das ist es. Endlich nach 5 Minuten Arie sagt er das. Und wie kann man das plötzlich laut machen? Das glaube ich nicht. Das ist die Erschöpfung, das ist, er lässt es endlich raus. Also das ist, zumindest glaube ich, dass ein Mann so reagieren würde. Also ich mache es, ich scheue mich auch nicht, das meiner Frau zu sagen, aber das ist, denke ich mal, die klassische psychologische Konstellation.
Haben Sie sich mal Gedanken gemacht über den Ring, den Carmen am Ende José vor die Füße wirft? Die beiden haben sich doch nicht etwa schon vor Beginn der Bühnenhandlung gekannt?
Ja, na klar, der Bizet hat da irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil der, natürlich kennend den Mérimée, das Original, hat er da wohl irgendwie vergessen, sage ich mal, oder sein Librettist nicht so richtig aufgepasst. Was man tun kann, ist, dass es irgendeinen Punkt gibt, wo der José der Carmen diesen Ring übergibt. Ich denke, das hilft sehr, weil sonst kommt doch der eine oder andere aus dem Publikum am Schluss und sagt, was denn für ein Ring, was soll denn das jetzt sein? Klar könnte man in der Fantasie sagen, Gott, die Zeit ist doch vergangen und die haben genug Zeit gehabt, irgendwelche Ringe auszutauschen. Es gibt da verschiedene Varianten, zum Beispiel eben, dass er, das finde ich sehr schön, dass das der Ring seiner Mutter ist. Also, dass er ihm wahnsinnig viel bedeutet und dass er ihn dann, wenn er sich entschließt, am Ende der Szene in der Kneipe, wie wir sagen würden, mitzugehen und sein bisheriges braves Leben hinter sich zu lassen, dass er ihr diesen Ring ansteckt als Zeichen, dass er ewig mit ihr verbunden sein möchte. Und umso schlimmer ist es dann natürlich, wenn sie ihm diesen Ring vor die Füße wirft. Das ist klar. Es gibt auch Interpretationen, wo dann plötzlich der Escamillo mit ins Spiel kommt und diesen Ring dann sozusagen gegen einen anderen austauscht und so, also um das sozusagen noch zu verschärfen. Aber das ist ein bisschen gesponnen. Das sind sozusagen Dramaturgenwitze.
Dieser Mord an Carmen, ist der als Kurzschlusshandlung zu verstehen? Oder wie sieht das aus? Wann fasst José den Entschluss, Carmen umzubringen?
Das ist auch eine Interpretationssache. Grundsätzlich muss ich sagen, wir haben jetzt schon den Mérimée erwähnt, im Original ist der dieser José kein unbeschriebenes Blatt. Der hat ja schon gemordet. Der hat ja in einem Streit einen anderen umgebracht und um der Justiz zu entfliehen, ist er aus seiner Navaja geflohen und hat sich dem Militär angeschlossen. Das heißt, er hat in der Armee ein zweites Leben angefangen. Umso kritischer ist auch diese Entscheidung, mit Carmen zu gehen, weil er ja damit ein weiteres Mal sein Leben über Bord werfen würde und seine letzte Chance sozusagen, die er in der Armee gehabt hat, nicht nutzen zu können. Und aus dieser Position heraus muss man den José sehen, das finde ich. Und man muss auch versuchen, von Anbeginn der Oper nicht nur den Schwiegermuttertraum zu spielen, sondern auch irgendwo diese Unberechenbarkeit aufblitzen zu lassen. Wenn man den jetzt als braven Schönling darstellt, der also keiner Fliege was zu Leide tut, dann glaube ich, kommt man der Sache nicht nahe genug. Der Mann hat ein Problem, auch ein Problem mit überschäumenden Emotionen. Und ich denke, das zeigt sich dann auch am Schluss. Ich glaube, dass er wirklich und wahrhaftig glaubt, was er ihr ja in diesem Schlussduett sagt, dass sie zusammen weggehen können und ein neues Leben anfangen. Davon ist er überzeugt. Und weil er erst im Laufe dieses Duettes von ihr mit der Wahrheit konfrontiert wird, dass das keine Chance hat, dass eine gemeinsame Zukunft nicht existieren wird, passiert dieser Moment, dass er, um seine Ehre zu retten, weil er ist ja ein sehr ehrenvoller Mensch, er ist ein sehr gläubiger Mensch, er hat also sehr viele Dinge, die ihn außer seiner privaten Interessen beeinflussen. Und diese Dinge zwingen ihn praktisch dazu, die Frau umzubringen. Das ist seine einzige Chance, um aus der Situation herauszukommen. Weil natürlich, es ist ja auch eine Zigeunergeschichte und in der Zigeunertradition, auch hier möchte ich niemandem so nahe treten, also das war früher so ein Usus, dass eine Frau, die ihren Mann, es gab ja auch keine kirchlichen Trauungen in dem Sinne, aber zumindest die füreinander fürs Leben bestimmt waren. Wenn die Frau den Mann betrügt, so hat sie ihr Leben verwirkt und es liegt in den Händen des Mannes. Das heißt, es wäre, wenn wir diese Geschichte für bare Münze nehmen, in der damaligen Zeit für José sein Recht, ihr das Leben zu nehmen. Und das ist es auch, was sie damit meint. Warum rennt die denn nicht davon? Sie weiß, dass ihr Leben in seiner Hand ist. Entweder entscheidet er sich, sie umzubringen, oder er lässt sie für immer in Ruhe. Eine andere Wahl hat sie nicht. Davonlaufen kann sie nicht. Das glaube ich. Und deshalb ist es auch klar, dass sie sich dem stellt. Nicht, weil sie ihn nicht für voll nimmt und keine Angst vor ihm hat, sondern ich glaube, weil sie sich bewusst ist, dass sie ihrem Schicksal ins Auge sehen muss.
Jetzt würde mich ehrlich gesagt interessieren, wie viel hängt bei ihrer konkreten Rollengestaltung von der Partnerin ab? Also vom Naturell, von der Aura der Sängerin, die als Carmen neben ihnen auf der Bühne steht. Zum Beispiel Anna Caterina Antonacci und Veselina Casarova sind sehr verschiedene Frauentypen. Wie gehen Sie damit um?
Da haben Sie recht, das ist wirklich sehr unterschiedlich und dementsprechend muss man auch seinen eigenen Charakter variieren. Ich kann nicht denselben Menschen spielen bei einer anderen Partnerin. Natürlich viel mehr bei der Interpretation der Carmen, wenn die anders ausfällt. Ich meine, es gibt ja auch Kolleginnen, denen man gar nicht zutraut, dass sie plötzlich, wenn sie Carmen singen, ganz andere Temperamente an den Tag legen. Aber ich meine, Sie haben jetzt diese zwei Beispiele genannt und Sie haben recht, die waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man anpassen. Ich habe ja in der Zürcher Carmen beispielsweise mit der Veselina Casarova einen sehr viel schwierigeren Charakter gespielt. Der Mann, der wirklich Probleme hat, der einen Tick hat, den man so von vornherein ansieht, dass das einer ist, der große Probleme im Leben hat und überall aneckt und kein Macho, der irgendwie auf den Tisch haut und zeigt, wo es lang geht, das totale Gegenteil. Und dass der dann eben so einer besonders coolen und besonders kalten, abweisenden Carmen verfällt, ist natürlich umso schwieriger, weil er dieser Frau wirklich hörig ist. Also weil das etwas ist, was ihn ungeheuer fasziniert. Es ist weniger Liebe oder auch nicht mal so die erotische Liebe, sondern es ist irgendwie eine Obsession. Es ist eine krankhafte Annäherung fast an diese Carmen. Und dieses Krankhafte macht natürlich dann auch das Hinterherlaufen wie ein Hund einfacher und macht auch am Schluss den Mord umso glaubhafter, dass so ein Bankbeamter, sage ich jetzt mal, plötzlich das Messer zückt. Nicht? Das ist gibt eine ganz andere Tragweite, wohingegen die von Ihnen angesprochene Anna Caterina Antonacci wirklich die klassische Carmen war. Das war unglaublich. Die hat eine Erotik ausgestrahlt, ohne jetzt plakativ mit den Hüften zu schwingen, das war einfach wirklich jemand, dem man verfallen kann. Und da war einfach ganz klar, dass das ein ganz normaler Mensch ist. Und auch dem, ohne irgendwelche besonderen psychologischen Probleme, kann das passieren, dass er dieser Frau einfach hinterherjagt, egal wohin. Und wir werden sehen, diese Vorstellung heute Abend wird ja auch wieder eine neue Interpretation bergen, die Sie leider nicht sehen, aber zumindest hören können. Und vielleicht kann man es auch am Klang erkennen, dass wieder was Neues dazu gekommen ist.
Das war Volkmar Fischer im Gespräch mit dem Don José des heutigen Abends, Jonas Kaufmann.